SWR 2 Kultur aktuell.
Seit Tagen protestieren Menschen in Kuba für mehr Freiheit und gegen staatliche Repression und die Versorgungskrise. Die Regierung reagierte mit Internetsperre und mit Verhaftungen. Nach Berichten sitzen mehr als 5000 Kubaner in Polizeigewahrsam und Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass festgenommenen Demonstranten juristischer Beistand verwehrt würde. Peter B. Schumann ist Lateinamerika-Experte und beobachtet seit Jahrzehnten die Entwicklung in Kuba. Herr Schumann, noch mal kurz zu Beginn. 1994 gab es ja die letzten großen Proteste. Jetzt, also nach fast 20 Jahren, wieder die ersten Massenproteste in Kuba. Was hat denn diesen enormen Unmut ausgelöst?
Ich möchte einen kurzen Blick auf 1994 werfen, denn diese Situation habe ich hautnah erlebt. Es war eine existenzielle Notlage damals. Die Leute hungerten, obwohl es in den Devisenläden eigentlich alles zu kaufen gab. Und ich dann meine Freunde mit einigen Köstlichkeiten wenigstens versorgen konnte. Es war wirklich eine dramatische Situation. Die gegenwärtige Notlage ist ganz ähnlich, aber diesmal fehlt es sogar in den Devisenläden am nötigsten. Denn dem Regime fehlt es an Devisen, weil der Tourismus als eine der wichtigsten Einnahmequellen neben dem Export von medizinischem Personal so gut wie nicht mehr existiert. Die von Trump verschärften, völlig kontraproduktiven Embargo-Maßnahmen haben diesen Mangel noch zugespitzt. Hinzu kommt die ständig steigende Pandemie, die das Regime auch nicht durch drastische Maßnahmen in den Griff bekommt. Und das doch eigentlich berühmte, aber tatsächlich marode Gesundheitswesen ist völlig überfordert, ist sogar kollabiert. Und schließlich werden die Menschen auch durch die ständigen stundenlangen Stromsperren im ganzen Land genervt. Dieses alles hat zusammen zu dieser explosiven Stimmung geführt.
Im November letzten Jahres haben sich viele KünstlerInnen als Erste öffentlich gegen die Einschränkungen der Meinungsfreiheit zu Wort gemeldet und auch was diese Versorgungskrise und das alles angeht. Und sie haben mehr Demokratie gefordert. Wie äußern Sie sich jetzt angesichts der Massenproteste und der brutalen Reaktion der Regierung?
Also ich würde erst einmal sagen, dass die Kulturschaffenden so etwas wie die Avantgarde des Protestes auch in der Vergangenheit waren und gerade im letzten Jahr durch die Massivität ihrer Proteste gezeigt haben, auch der Bevölkerung gezeigt haben, dass man also doch auch Mut aufbringen kann und sollte. Und es waren vor allem Künstler und Musiker, die damals diese Proteste vorangetrieben haben. Hinzu kommt, dass eine Gruppe von Rappern im letzten Jahr einen kommunistischen Schlachtruf umgekehrt hat, nämlich der Patria y Muerte, Vaterland oder Tod, hat in Patria y Vida, Vaterland und Leben, umgemünzt. Und das wurde sozusagen zur heimlichen Hymne der Protestbewegung im Augenblick. Und deswegen waren es Musiker, die jetzt da auch vor allen Dingen als Erste die Stimme erhoben haben, zum Beispiel das berühmteste Tanzorchester der Insel Los Van Van, von denen ich niemals zuvor irgendeine politische Äußerung gehört habe, schrieben, wir unterstützen die Tausenden, die ihr Rechte fordern und lehnen die Gewalt ab. Und der berühmte Musiker und Gitarrist Leo Brauer, er wird demnächst in Berlin sein, ein alter Mann inzwischen, er schrieb auf Facebook, welcher Schmerz, welche Trauer angesichts dieses Machtmissbrauchs. Jüngere Filmemacher und Schriftsteller traten aus dem Schriftsteller- und Künstlerverband aus, zerrissen sogar ihre Mitgliedsbücher öffentlich, weil sie nicht länger diesem Chor der Lobhudler, wie sie schrieben, angehören wollten. Das sind nur einige von vielen Reaktionen. Und unter den Hunderten, vielleicht Tausenden von Verhafteten sind natürlich auch viele meist jüngere Kulturschaffende, wie zum Beispiel Luis Manuel Otero Alcántara, einer der bekanntesten Aktivisten.
Und kann das jetzt wirklich eine ernsthafte Gefahr für das Regime bedeuten, diese Äußerungen und diese Proteste und diese Haltungen von vielen?
Ich halte das gegenwärtig für unwahrscheinlich, denn dafür fehlen bestimmte Voraussetzungen, die es zum Beispiel 1989-90 in den staatssozialistischen Ländern gab, eine Massenmobilisierung, die organisatorische Strukturen voraussetzt und vor allem eine innere Zerrüttung des Regimes. Und die sehe ich im Augenblick in dieser Führungsriege oder in der Partei oder gar in der Armee, die ja an den Schlüsselstellen der Wirtschaft sich befindet, die sehe ich dort nicht. Ich sehe aber sowohl eine Einigelung des Regimes und die lässt für die Zukunft der Bevölkerung keine Fortschritte erwarten. Und wenn ich die Ankündigung des Innenministeriums mir anschaue, dann will das Regime die von ihm als sogenannte Gewalttäter Verhafteten vor Schnellgerichte stellen und hat Strafen von bis zu 20 Jahren angedroht. Was das bedeutet, haben wir auch vor Jahren erlebt, als nur Intellektuelle verhaftet wurden in einer Hetzjagd und zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurden. Natürlich müssen Straftaten verfolgt werden, aber der Begriff Gewalttäter kann auf jeden Form von Demonstranten angewendet werden in diesem System der Justizwillkür. Und deswegen ist das also eine ziemlich große Gefahr. Auch dürfte es für ausländische NGOs noch schwieriger werden als bisher. Und beispielsweise der große Wunschtraum des Goethe-Instituts, dort ein eigenes Institut in Havanna zu eröffnen, das dürfte wohl für lange Zeit nicht mehr möglich sein.
Also das System schlägt hart zurück. Wie kann man sich denn erklären, dass dieses Regime keinerlei innere Zerrüttung, wie Sie sagen, zeigt, dass es trotz allem stabil ist?
Also es hat zunächst mal einen historischen Grund, weil eine Mehrheit der Bevölkerung glaubte, uns geht es zwar in der Revolution schlecht, aber wenn der Kapitalismus über uns hereinbricht, dann geht es uns noch schlechter. Das Regime hat es auch fertiggebracht, durch massive Repression jede Form von Opposition zu zerschlagen. Osvaldo Paya zum Beispiel, der eine Zeit lang ein führender Kopf war, wurde mit Hilfe eines Autounfalls beseitigt. José Daniel Ferrer, der Chef der UNPACU, einer kleinen, aber relativ aktiven Oppositionspartei, wird bei jeder Gelegenheit, bei jeder Kleinigkeit verhaftet, weil er zum Beispiel wie vor kurzem Lebensmittel verteilte. Er ist auch jetzt als einer der ersten verhaftet worden. Auch dürfen wir die Insellage von Kuba nicht vergessen. Da waren früher die Einflüsse von außen leicht zu kontrollieren. Das hat sich jetzt allerdings durch das Internet und den Tourismus völlig verändert. Das Regime hat das Informationsmonopol zwar verloren, beharrt aber auf der Informationskontrolle. Und die wird dann ganz brutal, wie wir gesehen, ausgeübt. Der Zugang der Bevölkerung zu den sozialen Netzwerken wird überhaupt blockiert. Und da eine wirkliche Opposition auf die Beine zu bringen, ist außerordentlich schwierig. Es sind allerdings bereits weitere Demonstrationen zu erwarten. Die Menschen haben die Angst verloren und ich glaube auch, das Bewusstsein für die eigenen Kräfte ist gestiegen.
Kubas Regierung macht ja erste Zugeständnisse an Demonstranten, schreibt die FAZ. Der Präsident Miguel Díaz-Canel habe eine kritische Analyse der Probleme in dem Karibikstaat angekündigt. Wie ist dieses Signal zu verstehen? Ein Anfang für möglicherweise doch Veränderung oder nur eine kosmetische Befriedung?
Also ich halte das, wie Sie sagen, für reine Kosmetik. Die Bestimmungen heißen, es dürfen unbegrenzt und zollfrei Medikamente und Lebensmittel und Artikel der Körperpflege eingeführt werden, soweit es den Bestimmungen der Fluglinien entspricht. Das heißt, wer kann sie einführen? Touristen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Touristen, außer Russen, die sich im Augenblick dort befinden, auf die Insel wollen, um sich das Desaster anzusehen. Das ist doch eigentlich mehr eine Beruhigungspille, die aber, wie ich versucht habe darzustellen, für die Zukunft nicht zu erwarten ist.
Das klingt nicht ermutigend und kaum nach Veränderung, trotz der starken Proteste in Kuba gegen die Politik der Regierung, gegen die Mangelwirtschaft und für Meinungsfreiheit und Demokratie. Darüber habe ich gesprochen mit dem Lateinamerika-Experten Peter B. Schumann. Vielen Dank Ihnen.
Danke Ihnen.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.